Ja, jetzt kommen wir also zum Thema Erziehung genießen oder davonlaufen. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch daran, es gab Hausaufgaben. Wer hat denn die Hausaufgaben gemacht in den 6 Wochen? Hey. Einer, zwei, drei. Gut, immerhin. Das ist doch schon mal was. Wie ist denn das in der Schule, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat? Dann gibt es Gnadenfrist, oder? Also bis zum nächsten Tag. Also das heißt, ich habe keine Ahnung, wenn ich komme, es ist nicht nur ein Tag, ihr habt also noch Gelegenheit, wahrscheinlich mehrere Wochen die Hausaufgaben zu machen. Es ging darum in der Hausaufgabe, dass man mal zu Hause mit den eigenen Kindern oder die Kinder mit den Eltern, wie auch immer, miteinander spricht, sich austauscht. Wie haben wir das dann erlebt oder wie erleben wir das? Wie sind wir gemeinsam unterwegs im Thema Erziehung? Was war ein Genuss? Wo haben wir profitiert? Wo haben wir uns aneinander gerieben? Wo gab es auch Verletzungen, die vielleicht nie ausgesprochen wurden, aber die die Beziehung nach wie vor belasten? Und ihr Lieben, das gibt es. Dass es Punkte gibt im Leben, wo die Erziehung belastet. Ich hatte letzten Sonntag ein Gespräch mit jemandem darüber. Also ich mache euch Mut, das aufzuarbeiten, wenn es was aufzuarbeiten gibt, das nicht wegzuschieben, weil es kommt der Tag, da ist es zu spät. Da geht es nicht mehr. Und das ist immer schlecht. Wenn eine Sache nicht mehr geht, dann ist es schwierig. Ich wiederhole noch mal kurz die letzte Predigt, ganz kurz. Genau das, was Michael gesagt hat, es gibt eine Fülle von Büchern, ganze Bücherregale kann man füllen und so weiter. Vom Altertum ein großes Spektrum. Altertum war es mehr so, du musst und da gibt es gar nichts anderes. Da wurde Druck ausgeübt, Macht mit Schlägen und so weiter. Aber die ganze Spanne zeigt dieser Pfeil oder dieser Strich. Heute, gerade die 68er Generation, geht hin zu anti-autoritär, den Kindern absolute Freiheit zu lassen, mach was du willst, es wird schon was Gutes rauskommen. Ich habe ja dieses Erlebnis erzählt im Zug, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wo das eine Kind da gespuckt hat und so. Genau, muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Der Grundtext, von dem wir ausgehen, ist Sprüche 3. Ich lese das nochmal. Mein Sohn. Was empfindest du, wenn du das hörst? Mein Sohn. Da geht mir das Herz auf. Da kommt der ganze Stolz eines Vaters, einer Mutter heraus. Mein Sohn. Wenn Gott das sagt, dann steckt ja noch viel mehr drin. Da muss ich nicht zusammenzucken und Angst haben, sondern da kommt mir eine Würde, eine Liebe, eine Freude, eine Begeisterung entgegen. Mein Sohn. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat auch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Hoffnung für alle übersetzt so: Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Wir sehen in diesen Versen Erziehung, man kann davonlaufen, aber Flucht ist nie ein guter Weg, ist nie eine Hilfe. Flucht verstärkt das Problem, nicht nur in der Erziehung, sondern auf allen Lebensgebieten. Da, wo es ein Problem gibt, wo es Schmerzen gibt und wir flüchten, wir laufen davon, machen wir es nicht besser, sondern schlimmer. Ob das in der Ehe ist, in dieser Beziehung, ob das am Arbeitsplatz ist, in der Gemeinde, wo wir vom Problem flüchten, wenn du Zahnschmerzen hast und du flüchtest, ist das nicht die Lösung. Garantiert nicht. Früher oder später holst dich ein. Ich spreche hier aus Erfahrung, ihr Lieben. Es ist ja so, keiner wird gerne erzogen. Das liegt uns nicht. Wer mag schon erzogen werden? Wer mag schon gesagt bekommen, räum die Schuhe auf, iss den Teller leer, um es mal ganz mit einfachen Dingen zu sagen. Steh morgens früher auf, du bist zu spät dran und was weiß ich alles. Keiner von uns wird gerne erzogen, weil das immer mit Grenzen zu tun hat. Und das übertragen wir ja auch auf Gott. Auch Gott setzt Grenzen. Wir mögen nicht unbedingt seine Erziehung. Das schmeckt uns nicht so. Aber wir wissen, dass Erziehung lebenswichtig ist. Wer nicht erzogen wird, das wird ganz schwierig. Er wird vielleicht sogar lebensuntüchtig. Und Gottes Erziehung ist auch lebenswichtig. Ohne sie können wir geistlich nicht wachsen. Das geht nicht. Da kommen wir nicht vorwärts. Wir verstehen die Dinge nicht. Wir tun uns schwer. Gottes Konzepterziehung, auch darüber habe ich einige Gedanken dazu gesagt. In der Bibel lesen wir ja gerade in der alten Luther-Übersetzung von Zucht. Und Zucht ist bei uns im Deutschen negativ besetzt. Das löst keine guten Gefühle bei uns aus. Wenn wir hören, ich züchtige dich. Ups, wenn du das sagst im Kindergarten, ich züchtige meine Kinder, dann war das wahrscheinlich dein letzter Arbeitstag. Oder? Könnte durchaus sein, aber Zucht hat eine ganz andere Bedeutung, wie wir hier sehen. Zucht im Sinne vom hebräischen Denken heißt Bildung, Ausbildung, tüchtig machen, weiterbringen, tauglich werden, anleiten. Das steckt dahinter. Und dazu brauchen wir Hilfe, dazu brauchen wir die Korrektur und so weiter, sonst klappt das nicht. Zucht hat immer etwas mit zu tun, mit emporziehen, nach oben ziehen. Nicht mit an den Ohren ziehen. Das meine ich nicht. Die Älteren unter uns kennen das vielleicht noch, wie sie an den Ohren gezogen worden sind. Und da sitzt du hin und da bleibst du. Ja. Also Zucht hat mit Ziehen auch zu tun und Gott will uns nach oben ziehen. Was Schönes aus uns machen. Und der dritte Gedanke, da habe ich dann aufgehört, Gottes Ziel der Erziehung. Was ist denn Gottes Ziel der Erziehung? Wir haben ja alle unsere Ziele. Wir haben die Vorstellung, was aus unseren Kindern werden soll. Das sieht man hier auf diesem Bild. Dieser Vater hat unbedingt den Eindruck oder ja, das Ziel, sein Sohn soll mal ein großer Virtuose werden am Klavier spielen können. Und dann übertragen wir das vielleicht auf die Kinder, üben da Druck aus oder wie auch immer. Eltern haben Erziehungsziele und das ist ja auch gut so. Und Gott hat auch Erziehungsziele mit uns. Und diese Ziele unterscheiden sich gar nicht so groß. Was sind Gottes Ziele der Erziehung mit uns? Was will er erreichen? Ein erstes Ziel, es geht um das Vertrauen auf Gott. Wenige Verse davor, vor unserem Predigtext, heißt es in Sprüche 3, Vers 5, Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, so wird er dich recht führen. Das ist ja auffällig, meine ich, dass dieses Wort vom Vertrauen und dieses Wort von der Erziehung Gottes so nahe beieinander stehen. Vertrauen. Da ist dein Lebensweg, da ist deine aktuelle Situation, wie immer sie auch aussehen mag. In all dem will uns Gott darin erziehen, in dem, was du gerade erlebst oder durchlebst, dass dein Vertrauensmuskel, sage ich mal, wächst. Das buchstabiere ich im Moment auch gerade durch, im Blick auf das Projekt, wo wir uns 8 Jahre mit Fleisch und Blut, mit Herz und allem drum und dran investiert haben. Wir haben so vieles aufgebaut, Beziehungen geschaffen, Kontakte und vieles mehr. Und das ist jetzt alles, soll alles vorbei sein? Vertrauen. Vertrauensmuskel, er soll wachsen. Wir wissen das alle aus der Medizin, aus dem eigenen Erleben. Ein Muskel bleibt nur dann intakt, wenn er in einer guten Bewegung bleibt. Von Gott wird gesagt, das bekennen Menschen, er führt es gut hinaus. Da denke ich beispielsweise an den Josef. Josef im Alten Testament. 1. Mose 50, Vers 20. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Wann hat er diesen Vers gesagt? Wie bitte? Seinen Brüdern. Und wann hat er es gesagt? Hat er das in der Grube gesagt, als wir ihn in die Grube geworfen haben? Hat er es hochgerufen? Ihr habt ja keine Ahnung, Gott macht das schon gut. In der Grube hat er wahrscheinlich ganz andere Dinge gerufen, lesen wir ja auch. Hallo, was macht ihr da? Könnt ihr nicht machen und so weiter. Da war eine lange Zeit dazwischen, bis er zu dieser Erkenntnis gekommen ist, zu diesem Vertrauensausspruch, bis er Ja sagen konnte, Gott gedachte es gut zu machen. Ihr nicht. Ihr Lieben, das gilt auch für uns und ich glaube, das gilt es immer wieder zu buchstabieren. Und das gehört mit zu den schwierigsten Aufgaben, mit zu den schwierigsten Herausforderungen, die es in einem Leben in der Jesus-Nachfolge gibt. Zu vertrauen. Zu vertrauen, wenn alles glatt läuft, dann ist das kein Problem. Dann kann ich das gut sagen. Wow, super, alles toll mit Jesus. Und es läuft und so. Wenn einem aber das Wasser über dem Kopf zusammenschlägt, dann, wenn vielleicht dein Lebensentwurf zerplatzt, wenn du zum Chef bestellt wirst, wenn du weißt, in der Firma werden Kündigungen ausgesprochen, schon wieder das Auto kaputt und eine Rechnung und was weiß ich alles, was so im Leben passiert, dann kann es ganz schnell anders aussehen. Aber wer erfahren hat, dass Gott es gut gemacht hat, der kann ihm vertrauen. Dass er auch die Zukunft, dass auch jetzt meine Situation in seiner Hand hat, dass die Zukunft meines Lebens er im Griff hat. In einem Lied singen wir ja auch, du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht. So singen, so bekennen wir es. Und ich schlage vor, dass wir diese Strophe miteinander singen, a cappella. Die, wo es auswendig können, einfach mitsingen. Vergiss nicht zu danken den ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, du darfst ihm so wie du bist nahen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünde ins äußerste Meer, komm bitte den Ewigen an. Das wünsche ich dir. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht. Auch wenn dies manchmal erst Jahre später im Rückblick zu erkennen ist. Vertrauen ist vor allem dann gefragt, wenn ich es nicht mehr im Griff habe. Wenn Vitamin B auch nicht mehr greift. Und wenn du den Eindruck hast, Vitamin B geht nicht weiter bis an die Zimmerdecke. Ich meine, beten. Ich meine nicht die Beziehung zum Oberbürgermeister. Gottes Ziel mit der Erziehung ist ein zweites, durchhalten in schweren Zeiten. Das ist jetzt die Fortsetzung vom ersten. Wer es noch nicht bemerkt hat, ja, das Leben ist kein Schlotzer, es ist kein Ponyhof und auch kein Wunschkonzert. Auch das Glaubensleben ist nicht frei von Herausforderungen. Die Christen, an die diese Verse im Hebräerbrief, da werden ja diese Verse aus Sprüche aufgenommen, die Christen dort, die da angeschrieben worden sind, die waren kurz davor aufzugeben, die Flinte ins Korn zu schmeißen. Sie erlebten Verfolgung, waren dadurch in Zerstreuung, haben sich in kleinen Gruppen irgendwo getroffen, immer in der Angst aufzufliegen und vielleicht gefangen genommen zu werden. Es gibt Zeiten, in denen es dran ist, durchzuhalten. Und Gott ist daran gelegen, dass wir beim Durchhalten auch wachsen. Das ist Teil seiner Erziehung, Teil des Zieles, ein Ziel seiner Erziehung. Dort im Hebräerbrief wo diese Verse stehen aus Sprüche, wo wir gelesen haben, da geht es dann unmittelbar weiter darum, also weil das so ist, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung, eine große Zukunft hat. Und der nächste Vers, habt Geduld. Habt Geduld. Geduld in schweren Zeiten zu haben, auszuharren, darum geht's. Das geht aber nur, wenn ich weiß, dass ich einen guten Vater habe. Einen Vater, der mich liebt und der aus Liebe mich erzieht, aus Liebe mir Grenzen setzt. Grenzen, die mich schützen, die mich weiterbringen, die mich bewahren. Grenzen, die nicht zerstören, mein Leben kaputt machen. Einen Vater, der mir das Leben nicht vermiest, sondern der es fördert. Der weiß, was besser für mich ist. Jeremia schreibt in diesem Zusammenhang, dass wir einen Vater im Himmel haben, der Gedanken des Friedens mit uns hat und nicht des Leides. Und ihr Lieben, das ist ja bei unseren Kindern genauso. Das war bei mir auch so. Kindern fällt es viel leichter, Grenzen anzunehmen, wenn die Beziehung zwischen Eltern und Kind intakt ist. Wenn ein Vertrauensverhältnis da ist, dann fällt es dem Kind viel leichter. Aber wenn dieses Vertrauensverhältnis gestört ist, dann wird es schwierig. Das kennen wir ja alle. Wenn die Kinder wissen, meine Eltern setzen mir Grenzen, weil sie mich lieben und weil sie mir dadurch helfen wollen, fällt es ihnen leichter. Aber wenn sie das nicht wissen und wenn sie das auch nicht durch eine rückhaltslose Annahme immer wieder spüren, dann läuft es auf volle Konfrontation hinaus, wenn Eltern Grenzen setzen und die auch einhalten. Deshalb durchhalten in schwierigen Zeiten, nicht davonlaufen, nicht aufgeben, das ist ein Erziehungsziel Gottes mit uns. Und es kann durchaus sein, dass Gott uns bewusst in schwierige Zeiten hineinführt. Ihr habt recht gehört. Es kann durchaus sein, dass Gott uns ganz bewusst in schwierige Zeiten hineinführt. Ich denke beispielsweise an den Bericht Matthäus 14, als die Jünger im Fischerboot in Seenot gerieten. Sie sind da unten in ihrem Fischerboot auf dem See. Jesus ist oben auf dem Berg, um allein zu sein und zu beten. Und vom Berg aus konnte Jesus dieses Boot sehen, im Mondlicht, wie die Bootslaterne hin und her schwankt. Die Jünger hätten längst in Kapernaum sein müssen, aber da ist dieser starke Ostwind, der von den Bergen herunterkommt oder herunterkam. Der stand ihnen mächtig entgegen. Einheimische berichten, dass dieser Sturm Wellen aufwerfen in der Höhe zwischen 3 und 4 Meter. Hat das schon mal jemand erlebt? Wellen mit 3, 4 Meter Höhe? Also ich war mal auf einem großen Schiff, so Kreuzfahrtschiff, da hatten wir Windstärke 9. Also da hat es mächtig Wellen gehabt. Aber so ein Kreuzfahrtschiff und so ein Fischerboot, das ist ein Unterschied. Da haut es einem ganz schön rum. Und da kann man schon Angst bekommen. Das Rudern wird enorm mühsam. Und ihr Lieben, das zieht sich dort, zog sich Stunden hin. Vom rettenden, schützenden Ufer immer weiter entfernt. Dem Gegenwind voll ausgeliefert. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger alle Kräfte mobilisieren, um ja nicht unterzugehen. Sie rudern und rudern, so gut sie können. Und die Jünger können rudern. Die wissen, wie das geht. Das war ja ihr Geschäft. Sie haben es doch schließlich gelernt. Und haben wir diese Szene vor Augen, wie sie da rudern um ihr Leben, wie sie kämpfen? Ihr Lieben, durch widrige Umstände in Not zu kommen, ist schlimm. Selber daran schuld zu sein, ist noch schlimmer. Aber jetzt kommt's. Diese Sturmnacht, in die die Jünger geraten sind, da sind sie nicht selber dran schuld gewesen. Da haben sie nichts anderes gemacht, als das, was Jesus ihnen gesagt hat, weil er ihnen gesagt hat, fahrt ihr schon mal voraus. Die spannende Frage, hat Jesus nicht gewusst, dass der Sturm kommt? War dann Blackout? Ich glaube es nicht. Ich glaube, Jesus hat genau gewusst, er schickt die Jünger über den See nach Kapernaum und dieser Sturm wird kommen, weil Jesus ist allwissend. Er war allwissend auch zu irdischen Zeiten. Also er hat sie bewusst in diese Situation hineingeführt. Wie passt das zusammen? Damit haben wir Mühe, glaube ich. Das bekommen wir nicht so einfach zusammen. Aber schwierige Umstände gibt es unter Gottes Himmel immer wieder. Bewusst von Gott herbeigeführt. Das haben nicht nur die Jünger damals erlebt, das hat auch das Volk Israel auf der Flucht erlebt. Oder Paulus in Philippi. Das hat Stephanus, er war gehorsam, vor dem Hohen Rat erfahren in Apostelgeschichte 8. Das hat ein Andrew Murray in Kesnik erlebt. Ein begnadeter Prediger, kurz vor seiner Predigt vor tausenden Menschen wurde er aufs Übelste blamiert und beleidigt. Es war mehr als peinlich. Alles schwieg, wartete gespannt darauf, wie Andrew jetzt darauf reagiert. Und dann sahen sie, wie er nach vorne geht, einen Zettel aus seiner Tasche zog und diesen still las. Dann hat er ihn wieder eingesteckt und predigte, ohne diese Anschuldigungen und so weiter auch nur im Geringsten zu erwähnen. Und wisst ihr, was auf dem Zettel stand? Er schreibt, oder auf diesem Zettel stand, ich bin in dieser Lage, erstens, weil Gott das zulässt. Ich bin in dieser Lage, zweitens, jetzt in seiner Schule. Ich bin in dieser Lage unter seinem Schutz. Und ich bin in dieser Lage, solange er will. Durchhalten in schweren Zeiten. Kannst du dir vorstellen, auch einen solchen Zettel mit diesen Worten zu schreiben und ihn dann Gott in deiner jetzigen Situation hinzuhalten für dich selber? Ein weiteres, was Gottes Erziehungsziel ist, mit uns ist, es geht um die Offenbarung unseres eigenen Herzens. Dazu nur ein kurzer Ausschnitt aus 5. Mose 8. Dort heißt es, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf das er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Was ist Gottes Ziel? Warum hat er es in die Wüste geführt, 40 Jahre? Damit kund würde, was in deinem Herzen wäre. Also manchmal komme ich in schwierige Situationen hinein, lässt Gott das bewusst zu, führt er das auch so, damit an die Oberfläche kommt, was wirklich Sache ist. Und ihr Lieben, ist es nicht so, dass in schwierigen Phasen, da wo wir unter Druck geraten, dass da das zum Ausdruck kommt, was wirklich in uns ist? Da kommt nämlich unser Charakter heraus. Wenn alles glatt läuft, kann ich immer freundlich sein. Aber wenn es nicht mehr so glatt läuft, wie ist es dann bestellt um eine Freundlichkeit? Wenn ich angelogen werde, beschuldigt werde oder was weiß ich, wie ist es dann mit der Vergebung, mit der Barmherzigkeit? Es ist so ähnlich wie mit einer Zitrone. Ich habe jetzt leider keine dabei, aber Zitrone sieht ja schön gelb aus, einladend und so. Ich weiß nicht, ob ihr Zitrone mögt, keine Ahnung. Aber wenn ich wissen will, was drin ist, dann muss ich sie aufschneiden und dann nehme ich diesen Presse, genau, weiß ich, wie das Ding heißt richtig da, Zitronenpresse oder so. Und dann setze ich sie drauf und dann kommt Druck und dann wird sie ausgepresst. Und dann kommt der Saft raus, was wirklich in dieser Zitrone ist. Petrus Der hat doch glatt die Größe, in seinem ersten Brief zu schreiben: Nimm diesen Gedanken auf, der Glaube, der durch das Feuer geläutert wird. Dass er rein wird, vollkommener, dass wir Gott ähnlicher werden. Dazu ist, also er schreibt dort mit Gold und so, er kennt ja diese Stellen, Glaube, der durch das Feuer geläutert wird. Schwierige Passagen, schwierig anzunehmen, wenn wir drin stehen. Aber es geht auch darum, um deine eigene Identität zu entwickeln. Das ist auch ein Ziel der Erziehung Gottes. Gott möchte, dass wir Identität entwickeln. Ich und du, wir dürfen Kinder des himmlischen Vaters sein, der sein Bestes für dich gibt. Und wenn Gott uns erzieht, dann ist das gleichzeitig eine Offenbarung über unsere Identität. Unsere Identität, deine Identität, sofern du wiedergeboren bist, ist nämlich die, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist. Wir sind das nicht aufgrund unserer Leistung, nicht aufgrund dessen, dass wir gehorsam sind und einen starken Glauben haben oder sonst irgendwas, irgendwelchen Anforderungen entsprechen. Ich darf Kind Gottes sein aus lauter Gnade, unverdient, frei von aller Leistung, aus Basta. Wie denkst du über dich? Denkst du so, wie Gott über dich denkt, oder denkst du so, wie andere über dich denken? Das ist meine Identität. Gott liebt mich in Christus. Er sieht mich so an, und jetzt hör gut zu, das ist das Wichtigste in der Predigt heute. Gott sieht dich so an, wie er seinen Sohn anschaut. Stell dir das mal vor. Gott sieht dich so an, mit der gleichen Würde, wie er seinen Sohn Jesus Christus anschaut. Das lesen wir in Johannes 17, Vers 23. Und in und mit dieser Identität möchte ich unterwegs sein. Unterwegs mit meinen Gaben und Grenzen, Menschen und Gott, Menschen zu dienen und damit Gott zu ehren. Und er möchte, dass wir das wissen, wem wir gehören, wessen Kinder wir sind und auf was wir uns letztlich verlassen können. Und mit dieser Identität, die es nur bei Gott gibt, weiß ich auch, Gott wird in meinem Leben nicht alle Steine aus dem Weg räumen. Gott wird mich nicht nur verwöhnen und verweichlichen. Gott wird Anstößiges in meinem Leben lassen, Dinge, an denen ich mich reibe. Unser Gott ist kein Vertreter der anti-autoritären Erziehung, der uns sagen würde, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, Hauptsache, ihr habt Spaß. Nein, er weiß, dass wir ohne seine Erziehung lebensuntüchtig und unreif bleiben würden. Seine Erziehung hilft dir, dass du immer mehr zu dem wirst, wie er ist, dass sein Wesen an dir sichtbar wird. So haben wir es ja vorhin im Lied gesungen, immer mehr werden wie du, immer mehr sein wie du. Das ist das Ziel der Erziehung Gottes. Und deshalb setzt er Grenzen, deshalb räumt er nicht alle Schwierigkeiten aus dem Weg, deshalb ermuntert er uns ausdauernd zu vertrauen, weil wir darin wachsen im Glauben und in der Geduld. So haben wir es auch in der Schriftlesung aus Jakobus 1 gehört, wo es um die Anfechtung des Glaubens geht. Und deshalb gibt er uns Aufgaben, Herausforderungen, weil er eben nicht will, dass wir verkümmern, sondern uns entfalten. Und deshalb stellt er uns Menschen in den Weg, an denen wir uns reiben, damit wir lernen, so zu lieben, wie er liebt. So zu vergeben, wie er vergibt. So barmherzig zu sein, wie er barmherzig ist. Gott hält uns immer wieder mal so einen Spiegel vor Augen, damit offenbar wird, was in unserem Herzen ist und wir erkennen, wer wir sind. Und er tut es aus Liebe, durch und durch. Ihr Lieben, wann ist Erziehung gelungen? Hat jemand eine Idee? Wann ist Erziehung gelungen? Ich will es euch verraten. Eines Tages klingelt es bei uns Ich habe gedacht, wer kommt denn jetzt? Hat sich niemand angemeldet oder so? Gehe an die Tür, mach auf. Dachte, das ist ein Pflegekind, wo heimkommt, zurückkommt, und habe gar nicht geschaut, wer kommt. Sitze mich wieder an den Tisch oder stand in der Küche oder so, weiß nicht mehr genau. Und dann kommt ums Eck unser Sohn. Dann sage ich, was machst denn du da? Völlig überraschend. Und dann kommt er zu mir, nimmt mich in den Arm und sagt, Papa, ich liebe dich. Dann denke ich, jetzt ist er 380 Kilometer gefahren, um mir zu sagen, mich in den Arm zu nehmen, mir zum Ausdruck zu geben, ich liebe dich. Es war für mich ein tiefgreifendes Erlebnis. Er hat nicht gesagt, kannst du mir noch 50 Euro oder 100 Euro geben, Spritgeld oder so, wieder für die Heimfahrt. Ich habe dann zunächst gefragt, was gibt's noch? Dann hat er gesagt, es gibt nichts mehr. Es gibt nur diese eine Botschaft, nur das eine, was ich dir sagen will, ich liebe dich. Deswegen bin ich 380 Kilometer gefahren und jetzt gehe ich wieder. Dann hat er gesagt, kann ich jetzt nicht gehen. Ist da noch etwas geblieben, aber am gleichen Tag wieder zurückgefahren. Gestern Abend um 21:30 klingelt das Telefon, ist unsere jüngste Tochter dran und sagt, ich will euch einfach sagen, ich liebe euch. Ich sage das nicht wegen mir, ihr Lieben. Ich habe so viele Fehler gemacht in meiner Erziehung, wo ich mich schäme und von der Vergebung abhängig bin. Was daraus geworden ist, ist Gnade. Auch das Erleben ist Gnade. Aber da habe ich etwas davon gespürt, Erziehung, wenn Erziehung gelungen ist, dass Kinder gerne nach Hause kommen. Es läuft nicht immer alles rund. Aber Erziehung ist, glaube ich, dann gelungen, was man sagen kann, wenn die Kinder gerne nach Hause kommen, wenn sie sich gerne an den Tisch setzen, fröhlich sind, man fröhlich unterwegs sind, auch schwierige Themen miteinander besprechen kann. Erziehung bei Gott, wann ist sie gelungen? Ich glaube dann, wenn die Sehnsucht nach dem Vaterhaus da ist. Wenn wir gerne in die Gemeinde kommen, weil dort wohnt Gott. Wenn das unser Zuhause ist, wie es im Psalm heißt, ich liebe, Herr, die Städte, den Ort, wo deine Ehre wohnt. Wenn wir eine Sehnsucht haben, unser Predigtext stellt uns heute vor die ganz einfache Frage, willst du erzogen werden? Willigst du ein, dass Gott dich erzieht? Möchtest du dich auf diesen Erziehungsprozess einlassen oder die Flucht ergreifen? Sind wir offen, wenn er uns zurechtweist, wenn ein Bruder oder eine Schwester kommt und uns an einem oder anderen Punkt mal hinterfragt? Darf Gottes Wort ins Leben hineinreden, Grenzen setzen? Aber die wichtigste Frage ist die, glaubst du, dass Gott durch und durch ein Gott der Liebe ist? Dass er dich aus Liebe erzieht? Wenn das in Frage steht, dann steht alles andere auch in Frage. Wenn Kinder nicht mehr glauben, dass ihre Eltern sie lieb haben, und wenn sie das nicht spüren, egal in welcher Form, hoffentlich nicht nur mit Geschenken, dann wird es nicht funktionieren. Wie oft haben wir in der Sonntagsschule in Bötzing das Lied gesungen, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Und ich wünsche dir, dass du das auch erfährst, dass du das glauben kannst von Herzen, dass ich glaube an einen Gott der Liebe, der es gut mit mir meint. Ich lese zum Schluss nochmal den Text. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh. Ihr Lieben, wie realistisch ist Gottes Wort? Jawohl, es tut weh. Es darf wehtun. Wenn es nicht wehtut, stimmt auch was nicht. mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh, so ist es. Und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Auch das stimmt. Volle Bejahung. Später jedoch, jetzt ist das Wort später wichtig, später jedoch, wann dieses später ist, kann ich nicht sagen. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, ihr Lieben, die nicht abhauen, die nicht die Flucht ergreifen, bei denen, die sich erziehen lassen, reife Früchte. Reiche Früchte. Ihr Lieben, wer will das nicht? Wer will denn nicht ernten? Alle von uns. Wir freuen uns alle über Lohn, über Ernte, Gehaltserhöhungen. Aber die kommt nicht einfach so. Es muss was dafür getan werden. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Ich wünsche euch, dir persönlich, dass du in der Erziehung, in der Schule Gottes bleibst. Mit Freude, wenn es manchmal wehtut und wenn es schwierig wird, das Durchhaltevermögen. Eine gute Beziehung untereinander, wo euch gegenseitig trägt und ermutigt. Dazu segne euch der Herr. Amen.